Vielen Dank für diese Lobpreiszeit. Und ja, als wir die Lieder so gesungen haben, habe ich gedacht, wow, Jesus, was für eine Hinführung in die Predigt. Wir durften letzten Sonntag hier zwei Menschen taufen. Wir haben richtig starke Taufzeugnisse gehört, wie Gott durch heftig Schweres doch hindurch total, durch diese Schwere hindurch total Gutes gewirkt hat. Wir haben ja gehört, heute hätte eigentlich Rudi Walter hier sein sollen. Er ist Missionar bei den Sinti und Roma in Tschechien, hat dort ein christliches Ausbildungszentrum aufgebaut. Und ich habe ihn vor, das muss ich rechnen, einem guten halben Jahr, also 25.11.2018 war er das letzte Mal hier. Und da habe ich ihn zum ersten Mal persönlich hier erlebt. Und ich war wirklich beeindruckt von dieser geistlichen Kraft und der Leidenschaft, die er hat für die Menschen. Für Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind und dass sie Jesus kennenlernen als ihren Herrn und Erlöser. Und dass sie seine Liebe erfahren. Das war das eine. Ich war richtig begeistert von dem, was er so an Kraft, geistlicher Kraft vermittelt hat, der Rudi Walter. Ich bin aber auch erschrocken in der Predigt über die Heftigkeit der geistlichen Kämpfe, in denen er steht. Und da hat er sehr ehrlich von geredet. Und dann konnte ich das jetzt in den letzten Monaten mitverfolgen, was für heftige Kämpfe da um die Arbeit in Tschechien toben. Und deswegen liegt es mir sehr auf dem Herzen, dass wir wirklich auch für diese Arbeit beten, uns da eins machen, dass unser Gott auch da triumphiert, so wie wir es gerade in den Liedern gesungen haben. Wir werden nach der Predigt dann auch eine Zeit des Gebets haben, in der Gebetsgemeinschaft, wo wir auch für Rotava einstehen können. Und vielleicht ist ja im Lauf der Predigt auch etwas dabei, wo ihr merkt, das hilft dann auch für diesen Kampf, der da tobt. Es findet in der unsichtbaren Welt ein Kampf statt. Gott arbeitet mit allen Kräften, die zu ihm gehören, die ihm gewogen sind, daran, dass die Menschen zu Jesus finden, weil Jesus der Erlöser ist. Und der Feind Gottes versucht genau das zu verhindern. Er versucht uns davon abzulenken. Und wenn ihm das nicht gelingt, versucht er wenigstens zu stören. Und ich musste jetzt während dieser Lobpreiszeit, die wir gerade hatten, beim letzten Lied war irgendwie oben ist so ein bisschen verschwommen, der Text, schlecht lesbar, habe ich gedacht, oh, fangen die Probleme wieder an. Wir haben vor zwei Wochen hier in der Lobpreiszeit erlebt, wie plötzlich der Beamer sich ausgeschaltet hat, von selber. Er konnte dann wieder gestartet werden. Dann ist er ein zweites Mal ausgefallen und so wie er beim zweiten Mal ausgefallen ist, dachte ich, oh, das wird nichts mehr. Der hat jetzt wahrscheinlich einen Geist aufgegeben, aber er hat dann doch wieder sich gefangen und wir konnten dann ohne Störung seitdem die letzten beiden, also den Gottesdienst noch fertig machen vor zwei Wochen mit dem Beamer und auch letzten Sonntag bei der Taufe hatten wir auch keine Schwierigkeiten. Und ein paar Tage nachdem das passiert war, also so ungefähr vor anderthalb Wochen, singt plötzlich ein Lied in mir so, ich glaube Mittwoch war das oder sowas morgens. Und ich habe gelernt, inzwischen darauf zu achten, wenn der Heilige Geist sowas in mir anstößt, vielleicht will er mir ja was damit sagen. Da habe ich darauf geachtet, was ist denn das da gerade für ein Lied, was da in mir singt? Und das, was in mir gesungen hat, war, oh wie schön dieser Name ist, oh wie schön dieser Name ist, der Name Jesu. Das Lied hatten wir den Sonntag davor, also vor drei Wochen, das erste Mal, soweit ich weiß, hier im Gottesdienst gesungen. Und es war ein unbekanntes Lied und dann ist genau bei so einem Lied der Text dann weg. Und da habe ich gedacht, der Feind, ja, der Name Jesu, er stört ihn einfach. Und wenn wir sagen, wie herrlich der Name Jesu ist, ja, dann versucht das und wenn man einen Beamer hat, der anfällig ist, dann hat der Feind auch leichteres Spiel. Das ist mir dann so vor anderthalb Wochen bewusst geworden. Und Und das Schöne war, wir konnten wirklich live hier erleben in dem Gottesdienst vor 2 Wochen. Das war für mich wie eine Predigt von Gott nochmal. Der Name Jesu, er ist stärker. Wir haben uns nicht irritieren lassen. Wir haben halt eben auch, ohne dass wir den Text konnten, uns irgendwie durch das Lied durchlaviert. Und plötzlich war der Beamer wieder da und wir konnten miteinander Gott dann auch mit Text anbeten. Jesus ist stärker als der Feind. Das ist für mich vor 2 Wochen in diesem Gottesdienst deutlich geworden mit der Störung vom Beamer. Und ich würde sagen, lasst uns unserem Gott dafür einen Applaus geben. Einen ganz dicken Applaus, dass wir zu ihm gehören dürfen, zum Sieger. Völlig unverdient dürfen wir zu ihm gehören. Lasst uns jetzt mal richtig Gott einen Applaus geben für das, was wir erlebt haben. Jesus ist stärker als der Feind. Aber auch für uns Christen ist das nicht immer unmittelbar zu sehen oder zu erleben. Und darum geht es im Hebräerbrief. Wenn es so einfach wäre, an Jesus dran zu bleiben, dann gäbe es den Hebräerbrief nicht. Und deswegen geht es heute weiter mit der Predigtreihe Perlen aus dem Hebräerbrief. Und ich möchte auch weitermachen in diesem 12. Kapitel, wo ich jetzt schon 3-mal drüber gepredigt habe, weil das so wichtig ist. Es ist ein sehr anspruchsvolles Kapitel. Es geht da nämlich um den Kampf gegen die Sünde. Und zwar die Sünde als eine Kraft, die uns von Gott wegziehen möchte, die uns abbringen möchte. Das ist das Problem für die Leute, die schon mit Jesus verbunden sind. Die Sünde möchte sie von Gott wegziehen. Oder wenn man noch nicht mit Jesus so gut verbunden ist und noch gar nicht verbunden ist, dann möchte sie verhindern, dass man überhaupt in Kontakt mit Jesus kommt. Oder wenn man so ein bisschen mit Jesus verbunden ist, dass man ganze Sache mit ihm macht. Ich lese uns jetzt Hebräer 12, Kapitel 12, ab Vers 4 bis Vers 11. Wen es interessiert, der kann dann auch die anderen Predigten noch nachhören. Auf der Webseite sind die alle verfügbar. Hebräer 12, ab Vers 4. Noch habt ihr nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und ihr habt den Zuspruch vergessen, der euch als Söhne anredet. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verliere den Mut nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er. So züchtigt er auch jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Was ihr erduldet, dient eurer Erziehung. Wie mit Söhnen geht Gott mit euch um? Gibt es denn einen Sohn, den sein Vater nicht erzieht? Seid ihr aber ohne Erziehung, sie ist doch allen zuteil geworden, so seid ihr unehelich und keine Söhne. Ferner bedenkt, wir hatten unsere leiblichen Väter als Erzieher und respektierten sie. Sollten wir uns da nicht erst recht dem geistlichen Vater unterordnen und leben? Denn jene haben uns eine kurze Zeit nach ihrem Gutdünken erzogen. Er aber tut es zu unserem Nutzen, damit wir Anteil bekommen an seiner Herrlichkeit. Jede Erziehung erscheint freilich währenddessen nicht zur Freude, sondern zur Betrübnis zu sein. Danach aber bringt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit hervor. Soweit der Bibeltext. Was ist das Thema in diesem Text? 8-mal kommt es vor. Ich habe es mal hervorgehoben, Erziehung. Es geht um die Erziehung Gottes. Und ich habe die Predigt so überschrieben, Erziehung Gottes, die Erziehung Gottes ist die beste. Wer hat sich von seinen Eltern gerne erziehen lassen? Mach mal so eine Umfrage. Ich gucke mal rein, ja, also alle melden, die sich gern haben erziehen lassen von den Eltern. Einer hat sich so halb gemeldet, da oben meldet sich jemand, ja, es gibt also schon welche. Ja, Erziehung ist ja auch nicht schlecht. Ja, Und die Eltern erzählen ja uns als Heranwachsende viel, viel mehr mit Dingen, die wir gar nicht mitkriegen. Das ist dann die angenehme Seite der Erziehung. Da lernen wir, uns macht Spaß und wir merken gar nicht so viel davon, was die Eltern da alles tun, damit vielleicht Dinge auch bei uns vorangehen. Aber es gibt auch eine unangenehme Seite der Erziehung und das war so im Raum zu spüren. Und das ist ja das Thema hier in diesem Text. Ich habe mal die Worte rot hervorgehoben, da ist dann von Strafe die Rede, sogar von Züchtigung. Manche Übersetzungen, wenn ihr jetzt Bibeln dabei habt und da reinschaut, dann ist vermutlich sogar was anderes da. Da kann von Schlagen die Rede sein, von Geißeln gar, also ganz schlimmes Bild, was da auftaucht. Also man könnte, wenn man es darauf anlegt, diese Bibelstelle nehmen, um biblisch zu begründen, dass man ja eine Prügelstrafe braucht als Eltern für die Kinder. Denn wenn man sein Lieb hat und es nicht züchtigt, es nicht geißelt, es nicht schlägt, dann wird man es ja nicht lieben. Also ich finde ganz wichtig, das ist meine geistlich-theologische Erkenntnis, Gott prügelt seine Kinder nicht, sondern Gott hat selbst die Prügel kassiert. Er hat selbst die Prügel auf sich genommen am Kreuz durch den Tod von Jesus. Und das ist die entscheidende Botschaft des Neuen Testaments. Aber Gott erzieht seine Kinder. Ich habe extra nochmal nachgelesen, in Vers 5 und 6 ist was aus dem Alten Testament zitiert. Ich habe das kursiv abgedruckt, das ist aus Sprüche 3, die Verse 11 und 12. Und ich habe nochmal auch in ein Wörterbuch geguckt, was so näher beleuchtet, was da gemeint ist in Sprüche 3. Und das Schöne war, dass ich da entdeckt habe, es geht darum, ja, den Kindern was beizubringen. Und dazu ist nötig, sie gegebenenfalls auch zu korrigieren, sie zum richtigen Verhalten zurückzubringen. Das heißt, da gehört auch dann Zurechtweisung dazu, da gehört auch Tadel dazu. Und das sind natürlich dann die unangenehmen Seiten. Es kann auch sein, dass es nötig ist, zu disziplinieren, zu strafen. Aber das Ziel ist ganz klar, es geht Gott um uns bei seiner Erziehung. Bei uns menschlichen Erziehern, wenn wir als Eltern, als Erzieher agieren, da gelingt es nicht immer so gut, dass es auch bei den Kindern ankommt, dass es uns mit der Erziehung um sie geht. Das taucht ja auch in Vers 10 auf, nach eigenem Gutdünken, ja, nach den eigenen Vorstellungen machen wir Menschen das. Aber Gott, ihm geht es um uns, um unseren Nutzen. Er möchte wirklich, dass für uns was Gutes bei rauskommt. Und Strafe, von der hier auch im Text die Rede ist und was im Alten Testament auch so vorkommt, Strafe ist immer das letzte Mittel. Und ich fand es mal so schön, wie das einer formuliert hat. Er hat gesagt, Strafe ist immer das letzte Mittel, denn der bestraft wurde, mag den, der ihn bestraft hat, anschließend nicht. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Ist eigentlich völlig logisch. Kriegen wir in der Kindererziehung ja auch mit. Wenn ich unsere Kinder auch mal bestrafen muss, dann haben die keinen Bock mehr auf ich. Dann bin ich der böse Papa und dann kann man ja sogar von Kindern hören, ich hasse dich. Ja? Und das ist aber nicht ein Problem, wenn die Beziehung einigermaßen stabil ist, wenn die gesund ist zu dem, zwischen Erzieher und dem, der erzogen werden muss. Dann nimmt die Beziehung durch eine Strafe keinen Schaden, sondern derjenige lernt hoffentlich was, kann auch sein, dass er nichts gelernt hat, aber es geht irgendwie danach auch in der Beziehung wieder doch positiv weiter. Und ich finde es hochspannend, ist nämlich genau das, was wir im Alten Testament erkennen können, dass trotz der teilweise extrem heftigen Erziehungsmaßnahmen Gottes, was sein Volk Israel betrifft, dass das Volk Israel trotzdem in einer positiven Beziehung zu seinem Gott geblieben ist. Und was haben die durchgemacht? Was haben die durchgemacht dann auch, als sie ihr Land verlassen mussten vor 2000 Jahren, der Tempel zerstört wurde? Was mussten die durchmachen vor rund 75 Jahren? Was sie hier durch uns Deutsche erlitten haben, wo wir Millionen von Juden an denen Gräueltaten und Grauenhaftes denen angetan haben. Und sie halten trotzdem an Gott fest. Also ich finde es, also das zeigt irgendwie, dass da so eine tiefe Beziehung zu Gott, zwischen Gott und seinem Volk gewachsen ist. Das finde ich echt beeindruckend, wie tief die Liebe zu Gott ja bei den Juden offenbar verankert ist, mit all dem, was die durchmachen mussten. Also beim Predigtext geht es um die unangenehmen Seiten der Erziehung Gottes und jetzt ist es zu weit. Ach, okay, gut, da habe ich eine Folie nicht drin gehabt. Das Weitere, was ich rot hervorgehoben habe, das drückt ja auch aus, wie schwierig das ist. Wir verlieren den Mut, wir müssen was erdulden. Man merkt einfach, it's no fun. Es macht keinen Spaß, erzogen zu werden manchmal und führt dann statt zur Freude in Traurigkeit, in Ärger und so weiter. Ich habe jetzt aber auf der Folie auch schon grün gleich mit hervorgehoben, dass Liebe und Erziehung einfach zusammengehören. Und das wird ja auch bei dem Zitat aus dem Alten Testament schon klar. Wenn man jemanden verkehrte Wege gehen lässt, das ist lieblos. Wenn jemand in sein Verderben rennt oder sich und anderen Schaden zufügt und man macht da nichts und versucht nicht, dem was Besseres beizubringen, das ist lieblos. Und wir werden hier in diesem Predigttext als Kinder Gottes adressiert. Gott ist der, der uns als seine Söhne und Töchter annimmt. Und wenn wir dann keine Erziehung von Gott bekämen, dann wird es eigentlich heißen, wir sind keine Söhne und Töchter von ihm. Es ist zu unserem Nutzen. Und das habe ich unten in Blau hervorgehoben. Das, was Gott erreichen möchte mit seiner Erziehung, ist, dass wir Anteil bekommen an seiner Heiligkeit und dass eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit in uns wächst. Dieses Ankommen, dieses Anteil bekommen in seiner Heiligkeit, das betrifft unsere Persönlichkeit, dass unser Wesen verändert wird, transformiert wird. Dass das Sündige, dass wir von dem Sündigen in uns immer mehr loswerden können und dass wir Jesus ähnlicher werden. Man kann sich das vorstellen mit der Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22, 23. Ist das beschrieben, was das Wesen von Jesus ausgemacht hat? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Diese Früchte des Geistes, die charakterisieren den Himmel. Das ist die himmlische Wirklichkeit. Und die soll hier auf diese Erde kommen, in unsere Herzen. Und wir sollen von dem Wesen Gottes immer mehr durchdrungen werden. Und das Zweite, diese friedvolle Frucht der Gerechtigkeit, drückt ja auch etwas aus, da soll etwas wachsen, eine Frucht soll entstehen, und zwar der Gerechtigkeit. Gott ist ein gerechter Gott und deswegen hat er nicht Gnade vor Recht ergehen lassen, sondern er hat für Recht gesorgt. Und zwar durch Jesus. Jesus hat dafür gesorgt, dass Gott zu seinem Recht kommt. Und deswegen ist durch Jesus alle Bestrafung Gottes, die wir vielleicht auch so empfinden oder so auch erleben im Leben, das ist keine Verdammnis mehr durch Jesus. Das führt nicht in unseren Untergang, sondern das soll zur Umkehr führen. Das soll eine Erziehungsmaßnahme sein, durch die wir besser begreifen, was Gott wichtig ist und was wir noch nicht mehr davon begriffen haben. Die ganze Woche bei der Predigtvorbereitung hat mich immer wieder ein Lied begleitet. Ich weiß nicht, ob es hier bekannt ist. Im Liederverzeichnis habe ich es nicht gefunden. In dem Lied heißt es in der Strophe, also im Refrain heißt es da, Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip, Gott ist ja dein Vater und Vater hat dich lieb. Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip, Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Und das ist mir so wichtig bei diesem Thema, wenn wir hier über Erziehung Gottes sprechen, wenn da von Strafe, von Züchtigung die Rede ist, wenn, ja, vielleicht bei euch, also ich konnte mit dem Text gar nicht, ich habe da mir sehr schwer getan mit dem Text, weil ich die Erziehung, die ich genossen habe, nicht immer so als nur liebevoll wahrgenommen und erlebt habe. Und das überträgt man ja dann auch instinktiv irgendwie auf Gott. Und dann hat mir Gott heute Morgen nochmal, als ich noch bei der Predigtvorbereitung war, noch ein Zeichen zur Bestätigung geschenkt. Und ich bin froh, dass der Beamer noch geht. Und das zeige ich euch jetzt. Jetzt dürft ihr raten, was das ist. Ist schlecht erkennbar. Ihr habt hier vielleicht eine Chance. Die Sonne scheint zu hell draußen. Wunderbar, die Sonne scheint, aber es ist im Moment gerade zu hell. Da ist ein Herz, gell? Ja. In so einem Kreis, ja. Ich trinke heute Morgen ein Glas leer und gucke in dieses Glas und sehe dann dieses Herz da unten mir entgegenleuchten, gerade als ich bei diesem Lied bin. Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip, Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Und dann grinst mich aus dem Boden dieses Glas dieses Herz an. Ich denke, hä, was ist das jetzt? Übernatürlich irgendwie, ha? Dann drehe ich das Glas so hin und her und denke, wow, das ist stabil. Ich dachte, das wäre irgendwie eine komische Spiegelung des Lichts. Denke ich, Gott, wie machst du denn das? Ja? Und dann fühle ich unten an dem Glas, denke ich, ach, das ist ja eingraviert. Ja? Dann denke ich, hä, wieso graviert da jemand ein Herz ein? Ja? Das ist ein Glas von Coca-Cola. Ja? Wieso ist da ein Herz unten drin? Ja? Haben sich wieder was ausgedacht von Coca-Cola, um die Leute zu kriegen. Ja? Und dann gucke ich mir das genauer an, die nächste Folie, dann sehe ich, das ist einfach nur ein P. Warum die da P reingemacht haben, weiß ich nicht. Aber im Lateinischen heißt doch Vater, Pater oder Papa kann man auch sagen, genau. Und habe ich gedacht, wow, 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 eine Predigt durch ein Glas, morgens bei der Predigtvorbereitung. Und ja, ich hole jetzt nochmal das andere Bild vor, wo das Herz schöner zu sehen ist. Das ist mir so ein Anliegen. Und anscheinend auch Gott, sonst hätte er mir das heute Morgen nicht so gegeben, für dieses Erziehungsthema. Ja? Also Gott liebt uns, egal wie hart die Erziehung Gottes ist. Ja? Sein Volk hat da schon richtig viel durchmachen müssen und er liebt es trotzdem. Und er hat ja auch verheißen, er wird mit ihm sein Ziel erreichen. Und genauso wird er auch mit uns sein Ziel erreichen. Alle Erziehung Gottes, die uns zuteil wird, die ist nicht eine Absage von Gott an uns, dass er uns nicht liebt, dass er uns nicht mag, dass wir völlig scheiße wären oder sonst irgendwas, sondern die Erziehung, die Gott uns angedeihen lässt, die soll zu unserem Besten dienen. Sie soll uns ihm näher bringen und Gott näher in uns bringen. Sie soll Gott mehr in uns hineinbringen. Zurück zum Text. Also wenn das anfängt, in uns anzukommen, dass Gott uns wirklich liebt und dass die Erziehung Gottes wirklich zu unserem Besten ist und wir etwas davon begreifen, dann macht uns das, was passiert an Schlimmem in unserem Leben, nicht mehr Angst, sondern kann Friede reinkommen. Und es beginnt mit dem Frieden mit Gott, dass wir wirklich begreifen, er nimmt uns an, so wie wir sind, er vergibt uns. Wir dürfen versöhnt sein mit Gott. Daraus entsteht Frieden mit dem eigenen Leben, mit den ganzen Umständen, in denen man vielleicht im Moment gerade drin hockt in seiner Lebenssituation, die vielleicht alles andere als erquicklich sind. Mit der Biografie kann Friede entstehen, wenn man sieht, ja, das, was mir alles im Leben an schwierigen, schlimmen widerfahren ist, das ist nicht das letzte Wort in der Geschichte. Das ist nicht das, was jetzt über meinem Leben schicksalhaft verhängt ist und was mich über den Rest meines Lebens bestimmen muss. Da kann auch Friede reinkommen mit anderen Menschen, Leute, die einem was angetan haben, die einen verletzt haben, die einen enttäuscht haben. Wenn man dann ihnen vergeben kann, weil der Friede Gottes in einen selber reingekommen ist und man merkt, ja, wir sind alle Sünder und ermangeln alle des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Keiner kann wirklich sagen, er hat vor Gott eine reine Weste. Dann können wir auch anderen vergeben lernen. Also Friede mit Gott, Friede im eigenen Leben, kann dann erwachsen als Frucht der Gerechtigkeit Gottes. Und es kann dann auch uns frei machen, uns für die Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt einzusetzen. Dass das Rechte in dieser Welt passiert, also ich meine jetzt nicht das politisch Rechte, sondern das Richtige, das, was Recht ist, damit wir wirklich zum Segen für die Welt werden, so wie es von Gott gedacht ist als seine Kinder. Sowohl sein älteres Volk als auch sein jüngeres Volk, dass wir Christen sind. Das alles ist nicht sofort da. Das Anteil bekommen an seiner Heiligkeit und dass die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit wächst. Das ist ein Prozess und der Predigttext zeigt uns die Zielrichtung, worauf Gott abzielt, was er damit erreichen will mit seiner Erziehung. Und es soll schrittweise sich verändern in unserem Leben. Und Gott macht es dann so, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, bis ich halt meine Lektion gelernt habe, wird halt immer wieder wiederholt. Und Gott hat da Geduld und Ausdauer und er liebt mich trotzdem. Und manchmal muss er mit mir Umwege mitgehen. Aber er will, dass ich die Lektionen packe. Und das ist ja dann auch, was da steht, dass denen, die darin geübt sind, eingeübt sind, ja, da steckt wirklich dieses drin, man muss da dranbleiben. Das ist nicht schnell mal gemacht und dann erledigt. Ja. Ganz am Anfang heißt es ja auch, ihr habt noch nicht im Kampf gegen die Sünde bis aufs Blut widerstanden. Da merkt man ja auch, das ist nicht einfach mal schnell erledigt. Und was ich auch so ein schönes Detail finde in dem Text, dieses, was dann jetzt hier übersetzt ist, dass sie denen Frucht hervorbringt, diese Frucht der Gerechtigkeit, die darin geübt sind, in der Erziehung Gottes, die anzunehmen. Das kann man auch vom Griechischen her übersetzen mit, die bekommen was erstattet, die bekommen was zurückgegeben, die bekommen was vergolten. Man könnte dann sagen, vergelt's Gott. Ja? Also Gott bedankt sich dann bei uns, ja, dass wir uns auf seine Erziehung eingelassen haben und nicht ausgewichen sind und blockiert haben. Also als Ansporn für die nächste Erziehung Gottes, wenn dann die nächste Lektion dran ist, dass wir dann ermutigt da wieder auch rangehen können. Und da möchte ich euch jetzt ein Beispiel aus meinem Leben geben. Das ist ein paar Monate her, war ich mit jemandem im Gespräch und da stolpern wir über dieses Sprichwort, ihr habt es vielleicht auch gehört, die kleinen Sünden straft Gott sofort. Ja. Und in dem Gespräch, wo wir darüber gestolpert sind, öffnet Gott mir plötzlich die Augen, was ein Jahr zuvor in meinem Leben passiert ist und was das Erziehungsprogramm Gottes war, was ich gar nicht realisiert habe. Ich habe es, glaube ich, mal erzählt, manche haben es vielleicht mitbekommen. Wir hatten letztes Jahr nach Himmelfahrt ganz viele Probleme mit unserem Auto. Wir hatten dann innerhalb von anderthalb Monaten 7 Leihwagen. Wir hatten eigentlich einen Motorschaden, aber der ist nicht erkannt worden und es war unglaublich, was da alles komisch gelaufen ist. Könnte man fast ein Buch drüber schreiben. Und dann gab es einen ganz interessanten Moment, nämlich ich war dabei, unser neues Auto bei einem Autohaus in Nürnberg abzuholen, wo ich den gefunden hatte im Internet. Und dann hatte ich das Auto abgeholt, bin ein paar Kilometer gefahren, gehe die Warnlampe an, in die Werkstatt fahren. Also die hatten die Gebrauchtwageninspektion nicht richtig gemacht oder irgendwas war da blöd. Auf jeden Fall, ich so, oh, ja, muss das jetzt sein? Fährst du da völlig umsonst über 200 Kilometer nach Nürnberg, um einfach unverrichteter Dinge dann wieder nach Hause zu fahren? Und das war ein Detail von ganz vielen, die genauso liefen, solche Sachen. Dann rufe ich meine Frau an, weil ich denke, die Kinder freuen sich so, endlich kommt das neue Auto, dass die sich schon mal darauf einstellen können, ich komme jetzt doch nicht mit dem heiß ersehnten Auto. Habe meine Frau am Telefon und gerade wo ich ihr erklären will, was mein Problem ist, höre ich, was bei uns gerade ein Problem wird, nämlich dass Wasser in den Keller reinläuft. Weil in dem Moment, wo Birgit am Telefon war, hört sie von unten unseren Jungen rufen, du, wir kriegen gerade Wasser in den Keller. Habe ich gedacht, okay, dann erspare ich ihr jetzt, dass ich nicht mit dem Auto nach Hause komme, ich belaste sie nicht, sie muss sich jetzt auf das konzentrieren. Okay. Wir haben anschließend auf der Baustelle gelebt, war noch nicht mal ein Jahr drin in dem Haus gewesen und ich hatte mein Arbeitszimmer hier im Gemeinde, also im Jugendhaus nebenan noch nicht zur Verfügung und jetzt mussten wir aus dem Keller, wo unser Schlafzimmer war, raus, Dann war unser Ehebett im Esszimmer gestanden, zwischen Esszimmer und Wohnzimmer war dann ein kleiner Tisch, an dem habe ich halt versucht, meine Predigten vorzubereiten, während da halt eben Highlife war und so alles. Also das war schon eine nicht so schöne Zeit. Okay, aber es war, ich habe da jetzt nicht wirklich groß gehadert, hatte schon so ein bisschen Frieden im Herzen, aber was dahinter gesteckt hat, das war mir gar nicht so bewusst. Das ist dann erst ein Jahr später offenbart worden. Nämlich, es gab einen ganz markanten Punkt, wo dann die ganze Kette von durcheinander losging. Und das war, wie mir Gott dann deutlich gemacht hat, es war eine nur scheinbar kleine Lieblosigkeit. Aber die hat Gott, das habe ich im Nachhinein dann begriffen, die hat er nicht durchgehen lassen. Er hat mich wert erachtet, dass ich das lernen darf, dass auch Kleinigkeiten für ihn eine hohe Bedeutung haben können. Wir waren an dem Himmelfahrtswochenende da in Kassel gewesen und dann auch in dem Bergpark Wilhelmshöhe, genau, ja. Und da oben beim Herkules ist so eine Kirche und dann irgendwie noch so verschiedene Skulpturen und alles und so. Man hat einen herrlichen Blick über Kassel von oben her. Und da waren wir gewesen, saßen da auf dem Rasen, haben unser Eis geschlotzt mit den Kindern und da war ein junges Mädel, 10 bis 12 Jahre alt, die hat gefiedelt und hat da so ihren Geigenkasten da vor sich gehabt und da konnte man dann Geld reintun. Da hat kaum jemand Geld reingetan und ich wusste warum. Die hat nicht so schön gefiedelt. Und und dann habe ich mit meinen Kindern so auch darüber geredet und dass die ja nicht so schön spielt so irgendwie und so weiter. Ich habe sie von meinen Kindern schlecht gemacht. Und irgendwann packt die ein und ich denke, hat die mich gehört? Scheiße. Also es war wirklich so die Angst plötzlich, weil dann ging mir es durch Mark und Bein und ich dachte, das wollte ich jetzt nicht, ich wollte sie nicht entmutigen und so weiter. Ja, ich wollte nur sagen, also schön spielt sie nicht, aber jetzt so, ja. Und mir ist dann bewusst geworden, als mir Gott das ein Jahr später so gezeigt hat, dass es echt hässlich von mir war. Weil dieses Mädel war total mutig, die hat sich dahingestellt, ja. Und die hat gar nicht so schlecht gespielt, ja. Ich habe halt meine Erwachsenenmaßstäbe an sie angelegt, ja. Und da waren halt hin und wieder mal auch Töne nicht so ganz sauber. Aber im Großen und Ganzen war das toll, was sie gemacht hat. Das hatte ich aber zuerst überhaupt nicht erkannt, sondern mit meinen verkommenen Erwachsenenmaßstäben, so diese ganz hohen Ideale, da habe ich im Grunde meine Kinder sogar schon vergiftet. Es war spannend, dann ein Jahr später mit ihnen drüber zu reden, und zu merken, was bei ihnen hängen geblieben ist von der Situation. Hat mich schon erschüttert. Also Gott hat mich damals schon direkt zur Erkenntnis geführt, dass das nicht gut war. Und ich habe dann auch sofort Buße getan dafür und habe mich dann auch erstmal richtig scheiße gefühlt, weil ich gedacht habe, so, das war jetzt nicht im Willen Gottes. Und ich habe aber gespürt, es ist vor Gott okay, er hat mir vergeben. Vergebung Gottes, die passiert in der Vertikalen, in unserer Beziehung zu Gott. Und was ich dann ein Jahr später gemerkt habe, ist, dass Gott meine Buße in der Horizontalen, also in dem, was dieses Leben hier in dieser Welt ausmacht, dass der meine Buße total ernst genommen hat und dass ich mich dann in seinem Erziehungsprogramm, das dann losging, bewähren durfte. Das hat sich nämlich schon auf der Fahrt angedeutet, dass irgendwas Komisches ist, weil plötzlich spinnt unser Navi, plötzlich spinnt meiner Frau ihr Handy auf eine Art und Weise, wie es noch nie gesponnen hat. Und die dritte Sache, die dann passiert ist, war plötzlich wie ein Knall passiert, was ich denke, die Wanne unseres Bodens ist vom Auto ist auf die Straße geknallt. Fahren rechts ran, gucken, alles ist da, was ist da? Ja, es gab wohl einen Kolbenfresser. Aber der hat sich selber wieder freigehauen und insofern schien der Motor zu gehen, aber hatte kurz gesteckt. Und damit ging das ganze Malheur los und dieses ganze, die ganze Odyssee mit dem Auto. Und das Schöne war, dass ich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, als die Sache da so lief, gemerkt habe, dass ich schon nicht mehr so anspruchsvoll bin, dass Gott mir alles zufallen lassen muss, dass ich immer gesegnet sein muss, so kindliche Erwartungshaltungen halt, ja, dass ich mich dann geliebt fühle, wenn mir es gut geht und wenn mir es schlecht geht, dass ich dann irgendwo schneller Probleme kriege. Und da habe ich letztes Jahr schon gemerkt, bevor Gott es offenbart hat, dass ich schon ein bisschen mehr von dem Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen habe. Dass ich nicht mehr ganz so bedürftig bin, dass mir jetzt alles in den Schoß fällt. Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip. Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Das durfte ich dann in der Bewährungsprobe, nachdem Gott mir vergeben hat und er meine Buße ernst genommen hat, da habe ich dann gemerkt, wie viel da tatsächlich schon angekommen ist, dass Gott wirklich nicht nur ein Gedanke ist, sondern nur ein Prinzip, sondern dass er mein mich liebender Vater ist. Und dass das alles, was mir gerade an Blödem widerfährt, keine Absage von ihm an mich ist, keine Infragestellung dessen, was Jesus für mich getan hat, sondern dass es alles gilt und dass er uns helfen wird, jeden Schritt von dem ganzen Problem durchzustehen. Und Monate später gab es sogar dann eine interessante Entdeckung. Unser Keller ist durch den Wasserschaden wohnlicher geworden. Nachdem das Problem behoben war, da hat jemand aus der Gemeinde uns sehr geholfen, war sogar der Keller in einem besseren Zustand als vorher. Ja, also das war sowas wie eine unverdiente Erstattung für das, was vorher an Herausforderungen war. Also Erziehungsprogramm Gottes, das jetzt auf persönlicher Ebene. Ich möchte noch kurz eingehen, dass es auch ein Erziehungsprogramm Gottes geben kann auf globaler Ebene. Stichwort Klimaveränderung. Ich war nämlich vor anderthalb Wochen hier in Hemsbach bei Friday for Future, bei der Veranstaltung mit dabei und hatte dann ein tiefergehendes Nachgespräch mit zwei Leuten. Und da ist so deutlich geworden, glauben wir, dass wir ohne Abstriche zu machen, nur durch Innovation, nur durch bessere Technik unseren Lebensstil halten können? Ein paar schütteln den Kopf. Da hat nämlich jemand gesagt, es ist natürlich schön, Forderungen an die Politik zu stellen, aber die Politik kann die ja nur umsetzen, wenn die Gesellschaft auch bereit ist, das mitzutragen. Wenn sie dann nicht diejenigen abwählen, die unangenehme Entscheidungen treffen, um was zu verändern. Und dann führt Gott es so, dass ein paar Tage später ein Gespräch mit jemandem aus unserer Gemeinde zustande kommt. Und da sagt mir derjenige, er hat mal so einen ökologischen Fußabdruck im Internet gemacht, eingegeben, wie er so lebt, sein Lebensstil. Und er hat eigentlich bei sich selber gedacht, ja, ich bin doch eher bescheiden unterwegs und ja. Und dann kriegt er diese Auswertung und ist erschrocken, weil die persönliche Auswertung war dann, wenn alle so leben können sollten, wie er es lebt, dann wären 2,5-mal so viele Ressourcen nötig dazu, wie die Erde jetzt im Moment hat. Und jetzt, wenn man sich überlegt, Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, der nicht Gnade vor Recht ergehen lässt, sondern der dem Recht Geltung verschaffen möchte. Woher haben wir das Recht, sogar wenn wir einen bescheidenen Lebensstil haben, 2,5-mal so viel Ressourcen dieser Welt zu verbrauchen? Und die, die noch nicht mal das Nötigste haben, die krepieren. Also das geht doch nicht, da muss doch Gott richten, schon aus Liebe zu den Leidtragenden. Gott hat einen langen Atem mit seiner Welt, weil er uns nicht platt machen möchte. Er hat auch so viel Erkenntnis geschenkt über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Das ist auch alles sehr gut für uns erreichbar, über Bücher, Fernsehen, Internet. Wir kommen so leicht an die ganzen Erkenntnisse ran. Aber man sieht da auch, wie der Feind es schafft, herrlich herumzuwirken. Er hat leichtes Spiel mit uns, mit unserer Bequemlichkeit, mit Desinformation. Gibt keinen Klimawandel und so weiter. Oder dass wir einfach auch keine Einbußen hinnehmen wollen, dass wir nichts ändern wollen in unserem Leben. Ja, es muss sich was in unseren Herzen verändern. Und das hat einer Gesprächspartner nach dem Friday for Future Event da gesagt. Entweder wir verändern uns als Gesellschaft und ändern was an der Klimaentwicklung, oder wir werden verändert werden durch die Entwicklung, durch das, was passiert. Dann werden wir uns ändern müssen, ob wir wollen oder nicht. Mein Eindruck ist, es werden vermutlich Umwälzungen auf uns zukommen, von denen wir haben noch gar keine Ahnung, was das mit uns machen wird. Und ich glaube, als Gericht Gottes reicht es einfach, wenn er die Dinge sich entwickeln lässt, wenn er es laufen lässt. Und dann werden wir als Gesellschaft global ernten, was wir gesät haben. Ich habe da an Josef denken müssen. 7 gute Jahre gab es. Die hat er gut genutzt. Und dann waren die 7 schlechten Jahre nicht so schwierig. Meine Frage an mich ist, an uns ist, wie nutzen wir die gute Zeit, die wir im Moment noch zur Verfügung haben, um uns vorzubereiten, was dann noch kommt. Gottes Erziehung ist die beste, habe ich gesagt. Das ist, wenn wir Christen in der Erziehung Gottes, auf der persönlichen Ebene, nämlich genau das lernen und immer mehr begreifen, dass Gottes Erziehung die beste ist. Weil wenn er dann in die globale Erziehung reingeht, dann können wir für die Menschen, die Gott noch nicht kennen, die noch nicht das Vertrauen in ihn als den besten Erzieher haben, können wir Hinweisgeber auf Gott sein. Und können an der Seite der Leute sein, wenn sie Erschütterungen erleben, dass sie dann eben nicht an Gott verzweifeln, sondern dass sie in diesen Erschütterungen zu Gott finden. Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip. Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Ich wünsche uns, dass wir das mitnehmen können aus diesem Gottesdienst, aus dieser Predigt, dass in Gott beides zusammengehört. Seine Liebe, aber auch seine Erziehung. Und dass wir uns einlassen können auf seine Erziehung. Und noch besser, dass wir uns auf ihn einlassen können, weil er unser liebender Vater ist, der uns als seine Söhne, als seine Töchter total lieb hat, uns durch Jesus erlöst hat und hier hineinwirken will in unser Leben, damit er darin erkennbar wird für seine geliebte Welt. Amen.